24. Januar 2014. Reden Sie jetzt, Herr Cameron. Halb Deutschland hing US-Präsident Barack Obama an den Lippen, als er der deutschen Öffentlichkeit zur besten Sendezeit erklärte, er gedenke auch in Zukunft die Massenüberwachung fortzusetzen. Die Berichterstattung über die Snowden-Enthüllungen fokussiert sich auf die US-amerikanische NSA mitsamt den politischen Reaktionen und dürftigen Reförmchen. Zu Unrecht aus der Aufmerksamkeit geraten ist der gar nicht so kleine Bruder Government Communications Headquarters, kurz GCHQ, in Großbritannien. Hervorgegangen ist der elektronische Schnüffeldienst des ehemaligen britischen Empires aus den berühmten Codebreakern, die in Bletchley Park die Verschlüsselungssysteme der Achsenmächte erfolgreich attackierten. Die Entschlüsselung der deutschen Enigma-Chiffriermaschinen war für Großbritannien kriegsentscheidend. Die nazideutsche U-Boot-Blockade gegen die von der Schifffahrt nahezu vollständig abhängige Inselnation zu durchbrechen, gelang auch durch das Mitlesen der verschlüsselten Meldungen der deutschen Kriegsmarine. Eines der größten mathematischen Talente des 20. Jahrhunderts und Übervater der künstlichen Intelligenz, Alan Turing, war ganz wesentlich daran beteiligt. Bletchley Park und das GCHQ waren von jeher in tiefer Geheimhaltung konzipiert. Das britische Gesetz zur Geheimhaltung, der Official Secrets Act, ist deutlich restriktiver als sein Äquivalent in den USA. Noch immer sind Teile der Bletchley Park-Geschichte amtlich geheim gehalten, obwohl Dekaden vergangen sind. Erst vor kurzem konnte sich die britische Königin dazu durchringen, Alan Turing offiziell zu rehabilitieren, der nach dem Krieg aufgrund seiner Homosexualität belangt, chemisch kastriert und diskriminiert wurde. Und früh starb. Den berühmten Dank des Vaterlandes stellt man sich gemeinhin anders vor. Viele der Geheimhaltungsregularien, die zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs eingeführt wurden, sind im Kern noch immer in Kraft. Selbst ein direkter Einfluss der Geheimen und Militärs auf die Presseberichterstattung ist quasi vordemokratisch geregelt. Die sogenannten DA-Notices, in denen die Regierung verbindlich und unter Strafandrohung den Medienchefredakteuren mitteilt, worüber sie nicht zu berichten haben, gängeln öffentliche Debatten über das Ausmaß von Überwachung und die Rolle der Geheimdienste. Folgerichtig ist die Diskussion über die Snowden-Enthüllungen in Großbritannien, abgesehen von den Publikationen des Guardian, kaum vorangekommen. Bis heute gibt es weder einen effektiven Rechtsweg noch eine nennenswerte Kontrolle in Fragen der geheimdienstlichen Überwachung. Dabei ist es gerade das GCHQ, das sich durch verblüffende Kreativität, Dreistigkeit und einen schon an imperialen Größenwahn grenzenden Umfang an Schnüffelaktivitäten auszeichnet. Das Tempora-Programm speichert und analysiert mehrere Tage des gesamten Internetverkehrs, der über die Insel läuft. Dazu gehört ein Großteil der transatlantischen Verbindungen Europas. Die angestellten Computereinbrecher des GCHQ wurden zudem durch die Snowden-Dokumente dabei enttarnt, wie sie gezielt die Computer der Administratoren des großen belgischen Telekommunikationsanbieters Belgacom angegriffen haben, um sich darüber Kontrolle über die kritische Netzwerkinfrastruktur zu verschaffen. Ein befreundetes Land auf solch aggressive Weise zu attackieren, sucht seinesgleichen. Bisher, denn wir werden 2014 zweifelsohne noch tiefer in die geheimdienstlichen Abgründe blicken müssen. Aus etlichen weiteren Snowden-Dokumenten wurde klar, dass NSA und GCHQ so eng zusammenarbeiten, dass sie de facto als eine Einheit operieren. Dabei unterliegen die britischen Spitzeln noch weniger Restriktionen und Kontrollen als ihre amerikanischen Partner, ganz zu schweigen von einer öffentlichen Diskussion, der sie sich zu stellen hätten. Die finanziell potente NSA bestreitet sogar einen Teil des Budgets der GCHQ. So sehr schätzen die Amerikaner die intensive Kooperation des wichtigsten Five Eyes-Partners und seiner geostrategischen Vorteile durch die Lage der britischen Insel als Landepunkt der meisten Atlantik-Unterseekabel. Wer versucht in Großbritannien auf juristischem Wege dem schrankenlosen Schnüffeln des GCHQ beizukommen, stellt fest, dass es keinen hinreichenden Rechtsweg gibt. Vorgesehen ist nur eine Beschwerde bei einer Kontrollkommission, Investigatory Powers Tribunal, die nicht nur ihre Entscheidungen außerhalb des normalen Rechtsweges im Geheimen trifft, sondern deren Verdikte rechtlich kaum angefochten werden können. Das britische Königreich ist jedoch, als Mitglied der EU, der Rechtsprechung der europäischen Gerichte unterlegen und hat die Europäische Menschenrechtskonvention schon in den 1950ern ratifiziert. Daher hat die Autorin dieser Kolumne zusammen mit den britischen Organisationen Big Brother Watch, Open Rights Group und der Schriftstellervereinigung PEN im September vergangenen Jahres den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, angerufen. Denn die flächendeckende Überwachung des Internetverkehrs durch das GCHQ betrifft jeden Europäer in seinem Menschenrecht auf Privatsphäre nach Artikel 8 der Konvention. Die Richter am EGMR haben die Brisanz des Anliegens nun erkannt. Sie haben sich an die britische Regierung gewandt und um Stellungnahme gebeten. Sie betonen dabei die Dringlichkeit und priorisieren das Verfahren, weswegen der britischen Regierung nur eine kurze Frist eingeräumt wurde, um die Praktiken des GCHQ und die Kontrollsysteme zu rechtfertigen. Das Recht auf Privatsphäre vor anhaltender und massenhafter Ausforschung durch europäische Geheimdienste zu schützen, die Europäische Menschenrechtskonvention auch in der Praxis durchzusetzen, ist nun Aufgabe der Richter in Straßburg. Dass unsere Beschwerde als hinreichend dringlich angesehen und als bedeutsam für die Zukunft des effektiven Menschenrechtsschutzes im digitalen Zeitalter erkannt, dass die Frage der Kontrolle der Geheimdienste als vorrangig angesehen wurde, rückt wieder in den Vordergrund, worum es eigentlich gehen muss. Europäische Menschenrechte. Sie sind durch den Medienrummel um das Obama-Interview und seine Beschwichtigungen aus dem Fokus geraten. Die Fragen muss nun David Cameron beantworten.
Februar 2014. Datensammler im Abwehrmodus. Während sich in Deutschland eine erneute Diskussion um von Geheimdiensten abgeschnorchelte deutsche Regierungschefs entfaltet und das Opfer Gerhard Schröder nun überraschend den mangelnden Respekt der Amerikaner beklagt, scheint sich noch nicht überall herumgesprochen zu haben, dass auch andere Mitglieder heutiger und früherer Bundesregierungen Mobiltelefone nutzen. Offenbar herrscht noch der Glaube vor, Minister, Staatssekretäre, Wirtschaftsbosse und ihre Mitarbeiter seien strategisch weniger wichtig und beim Abhören außen vor. Vor allem aber könnte sich das Wahlvolk fragen, warum die politisch Verantwortlichen überhaupt nur so etwas wie Empörung aufbringen, wenn sie selbst oder ihresgleichen betroffen sind. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth bezeichnete das Ausspionieren politisch freundschaftlich gesinnter Spitzenpolitiker gar als Kernschmelze unserer Demokratie. Ganz so, als sei das tagtäglich weiter andauernde Schnüffeln in den Daten von Millionen Betroffenen im Fußvolk nicht der eigentliche GAU. Der Blick in die Zeitung bleibt jedenfalls auch nach bisher fast 200 Enthüllungsgeschichten aus dem Snowden-Fundus spannend und aufschlussreich. Denn NSA, GCHQ und Co. überraschen die internationale Öffentlichkeit jede Woche aufs Neue mit dem Schreckenskabinett von technischen Ideen, die ihnen in den letzten Jahren einfielen und wie selbstverständlich umgesetzt wurden, um an noch mehr Daten zu kommen, in Computersysteme einzubrechen, Kommunikationssysteme zu infiltrieren oder zu sabotieren. Letzteres ist die aktuelle Enthüllung über die Praktiken des britischen GCHQ, der sogenannte DDoS-Attacken gegen Online-Aktivisten startete. Er flutete also die Leitungen zu Computern, mit denen sie chatten wollten, mit derart vielen Daten, dass die Kommunikation zusammenbrach. Mal abgesehen von der Frage, die kaum einer mehr stellt, nämlich was Geheimdienste eigentlich auf den Chatservern zu suchen hatten, bedienten sie sich dabei exakt derselben Methode, die den jugendlichen Online-Aktivisten vorgeworfen wird. Der Unterschied ist nur, dass dem GCHQ keine Strafen drohen. Denn Geheimdienste können offenbar Rechner sabotieren oder in sie einbrechen, wo immer weltweit sie wollen. Kanada erschüttert unterdessen seit ein paar Tagen ein Skandal um das geheimdienstliche Ausspionieren von Daten, die über Hotspots an Flughäfen, in Hotels, Konferenzzentren oder Kaffeehäusern und anderen öffentlichen Orten verschickt wurden. Ende Januar hatte der kanadische Fernsehsender CBC berichtet, dass aus den Snowden-Dokumenten hervorgehe, dass der dortige Geheimdienst Communication Security Establishment Canada, kurz CSEC, koordiniert mit der NSA über Wi-Fi-Zugangsangebote, Kommunikation und Bewegungen von tausenden Menschen nachvollzogen hat. Reisende etwa, deren Geräte sich mit einem Hotspot am Flughafen verbunden hatten, wurden wochenlang auf ihrem Weg durch Kanada virtuell verfolgt. In den Snowden-Papieren, die CBC veröffentlichte, schwärmte der Geheimdienst über die exzellenten Profile, die sich aus diesen Daten generieren ließen. Das betrifft unzählige Passagiere, da viele Nutzer gar nicht wissen, ob und in welche Wi-Fi-Hotspots sich ihre Telefone, Tablets oder E-Book-Reader im Vorbeigehen kurzzeitig einloggen. Technisch geht es den Geheimdiensten um das Sammeln der MAC-Adressen der verschiedenen Geräte. Denn die eignen sich vorzüglich zum Wiedererkennen in allen anderen Kommunikationsinfrastrukturen, aus denen man Datensätze vorliegen hat. Doch wie kamen die notorischen Schnüffler eigentlich an so viele Wi-Fi-Daten, um Profile anlegen zu können? Da die großen kanadischen Anbieter der öffentlichen Hotspots unisono und vergleichsweise glaubwürdig dementieren, mit den Geheimdiensten zu kooperieren, bleibt technisch wohl nur die Variante des Zugriffs auf die nationalen Netzinfrastrukturen. Die kanadische Regierung scheint in der Reaktion auf den Überwachungsskandal die Strategie der deutschen Regierung zu übernehmen, nämlich zunächst zu behaupten, das alles gäbe es gar nicht. Da auch in Kanada wenig Zweifel bestehen, dass dieses gezielte Verfolgen im Inland ohne irgendeinen Anlass ungesetzlich ist, wird insofern das Abstreiten zum nachvollziehbaren politischen Reflex. Der CSEC selbst wählte allerdings die typisch amerikanische Ausredenstrategie. Das Sammeln und Analysieren von Metadaten sei gar nicht verboten. Denn was zum Kommunikationsgeheimnis zählt oder was ein Bewegungsprofil ist, bestimmen schließlich die Geheimdienste, niemand sonst. Denn genauso wie in den USA, Großbritannien oder Deutschland, ist auch in Kanada eine wirksame Kontrolle der institutionellen Spione nicht gegeben. Die einzig vorhandene Prüfung der Spionageaktivitäten des CSEC ist ein einzelner, pensionierter Richter, der vom kanadischen Premier berufen wurde. Die kanadische Regierung reiht sich auch ein in einen lauter werdenden Chor von Politikern, die offensiv über Journalisten herziehen, die über die unkontrollierten Geheimbehörden berichten. Paul Calandra, Konservativer und Staatssekretär, sagte im kanadischen Parlament über Glenn Greenwald, der mit dem CBC zusammengearbeitet hat, er sei, so wörtlich, ein Pawn-Spy. Auch englische Muttersprachler hatten erhebliche Mühe, sich zu erklären, was diese mutmaßliche Herabwürdigung eigentlich zu bedeuten hätte. Mike Rogers, ehemaliger FBI-Mann, Republikaner und Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im US-amerikanischen Repräsentantenhaus, fand für Greenwald und andere Komplizen von Edward Snowden die Bezeichnung Dieb und warf ihnen Rechtsbruch sowie persönliche Bereicherung vor. Greenwald konterte per Twitter-Kurznachricht: Journalisten mit Strafverfolgung zu drohen, diene nur dem Zweck der Einschüchterung und der Verstärkung des Angstklimas im Journalismus. Über die angeblich für all die technisierte Überwachung als Grund angeführte Terrorbekämpfung redet unterdessen kaum noch jemand. Zu absurd dafür sind die namentlich bekannten Zielpersonen der Ausspähung und die schier unfassbare Fülle an Überwachungsprogrammen. Terror ausüben bedeutet im Wortsinn Schrecken verbreiten. Doch der Schrecken geht längst von den Geheimdiensten selbst aus.
Freitag, 10. Januar 2014. Vom Mythos der Selbstreinigung. Vor 43 Jahren brachen über das FBI empörte Bürger in ein Büro der Behörde ein und entwendeten Beweise für die Bespitzelung der Amerikaner durch ihre Geheimdienste. Damals waren alle empört über diese Überwachung. Aber hat man daraus etwas gelernt? Wenn ein großer Skandal von den Medien aufgedeckt wird, hört man alte, weise Journalisten und Politiker zu den jungen, aufgeregten Aktivisten und Journalisten sagen, dass es doch gut sei, wie die Mechanismen der Kontrolle wirkten. Schließlich funktionieren ja offensichtlich die Selbstreinigungskräfte der Gesellschaft. Der ewige Zyklus von Skandal, Untersuchung, Analyse und Reform bis zum nächsten Skandal sei der Rhythmus der Demokratie. Von denen, die schon länger dabei sind, wird er als nahezu selbstverständlich angesehen. Leicht wird dabei vergessen, dass diese vielbeschworenen Selbstreinigungskräfte der Gesellschaft nicht ohne Menschen funktionieren, die ihr persönliches Wohl hinten anstellen und enorme Risiken eingehen, um als falsch, ungerecht und illegal empfundene Zustände anzugehen. Schaut man in die Geschichte, insbesondere der Vereinigten Staaten, zurück, so gibt es durchaus Parallelen zu den heutigen Geheimdienstskandalen, die seit letztem Sommer bekannt wurden. Die Enthüllungen über fragwürdige CIA-Operationen und die enormen Auswüchse des Schnüffel- und Manipulationsapparats, zu dem sich das FBI unter J. Edgar Hoover entwickelt hatte, führten letztlich zu weitreichenden Reformen. Unterstützt durch die Befragungen des Church-Komitees des amerikanischen Senats, das 1975 eingesetzt wurde. Sie waren jedoch nur möglich, weil der Journalist Seymour Hersh 1974 das CIA-Überwachungsprogramm aufdeckte und eine kleine Gruppe Intellektueller persönliche Risiken auf sich nahm. Sie waren 1971 in ein lokales FBI-Büro eingebrochen und hatten kistenweise Akten herausgeschleppt, die die Missstände und Missbräuche beim FBI unzweifelhaft deutlich machten. In dieser Woche ist ein Buch zu diesem Einbruch veröffentlicht worden. Die Geschichte zeigt gerade im Rückblick eindrücklich, wie unterschiedlich Muster der Reaktionen auf Skandale gestern und heute ausfallen. Ein Physikprofessor, Bill Davidson, hatte damals die ständigen Observationen und die Unterwanderung universitärer Seminare durch Spione so satt, dass er nicht nur die Idee hatte, die angelegten Dossiers einfach zu stehlen, sondern den Plan mit Kollegen besprach und in die Tat umsetzte. Die Einbrecher sichteten ihre Beute tagelang gründlich und verteilten die Beweise für den Schnüffelstaat, den das FBI errichtet hatte, schließlich an verschiedene Zeitungen, die Auszüge daraus veröffentlichten. Es ging um Überwachung, Infiltration, Zersetzung und Sabotage von Aktivistengruppen der Civil Rights Movement, die sich für die Gleichberechtigung der Schwarzen und anderer Bürgerrechte einsetzten. Berichte über geheimdienstliche Übergriffe gab es auch schon zuvor. Nur wurden sie von den gängigen Medien gern als Verschwörungstheorien abgetan, genau wie die Sorgen vor umfassender digitaler Überwachung vor den Snowden-Enthüllungen als verschwörerische Hirngespinste weggewischt wurden. Liest man aus aktuellem Anlass die Protokolle des Church-Komitees noch einmal nach, kann man sich heftiger Zweifel am Zustand der heutigen demokratischen Institutionen kaum erwehren. Der amerikanische Senator Walter Mondale fasste in seinem Eröffnungsstatement zur Sitzung vom 19. November 1975 die Erkenntnisse zusammen und fand klare Worte. Aus den Beweisen, die diese Kommission erlangt hat, ist klar, dass das FBI über Jahrzehnte die persönlichen und politischen Aktivitäten von Millionen Amerikanern überwacht hat. Belegbar war kein Treffen zu klein, keine Gruppe zu unwichtig, um der Aufmerksamkeit zu entgehen. Es ist klar, dass eine Autorisierung des FBI für diese Programme praktisch nicht existiert. Man kann aus diesen Worten und den harschen Fragen der Mitglieder des Komitees immer noch die Empörung und auch die Angst der Abgeordneten spüren, die ebenfalls fürchten mussten, von einem allwissenden und skrupellosen Geheimdienst erpresst zu werden. Bei Unklarheiten und ausweichenden Antworten wurde zielgerichtet und zuweilen ungehalten nachgefragt. Die Vertreter der befragten Behörden zeigten sich nicht selten schuldbewusst und waren sich sichtlich darüber im Klaren, dass die Vorwürfe berechtigt und fundiert waren. Das vorgeladene Personal der Dienste zeigte sich gar dankbar, mit der Wahrheit herausrücken und die Last des Wissens um die illegalen Aktivitäten loswerden zu können. Der im April 1976 vorgelegte Abschlussbericht des Church-Komitees beschreibt auf mehreren tausend Seiten in allen Details die Verfehlungen bei in- und ausländischen sowie militärischen Geheimdienstoperationen nebst den Umständen, die zu den illegalen Maßnahmen geführt hatten. Präsident Ford und sein Nachfolger Jimmy Carter hatten angesichts dieser schonungslosen Offenlegung gar keine andere Wahl, als sich der Missstände anzunehmen. 1977 wurden unter dem neuen Geheimdienstdirektor Stansfield Turner 800 belastete Spione aus dem Dienst entfernt. Der Intelligence Oversight Act von 1980 legt eindeutig fest, das parlamentarische Kontrollgremium beider amerikanischer Parlamentskammern vollständig und aktuell informiert werden müssen, und zwar betreffend All Intelligence Activities. Das habe sogar vorab zu geschehen, mindestens aber in a timely fashion. Vergleicht man dies mit den Winkelformulierungen, den ausweichenden oder überspezifischen Dementis und sogar offensichtlichen, aber von kaum einer Nachfrage beeinträchtigten Lügen der heutigen amerikanischen Geheimdienstchefs vor diesen nach den Skandalen der 70er gegründeten Parlamentsausschüssen, werden die argen Zweifel an der Funktionsfähigkeit der vielbeschworenen Selbstreinigungskräfte zur Gewissheit. Die Geheimdienstler scheinen heute fest entschlossen, eine Einschränkung ihrer Macht wie nach den CIA- und FBI-Skandalen keinesfalls zu dulden. Die für die Aufsicht zuständigen Abgeordneten erwecken den Eindruck, ein bloßes Theaterstück aufzuführen, bis hin zu einer parlamentarischen Anhörung in Großbritannien, die wie eine Aufführung tatsächlich vorab geprobt worden ist. Anders als in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien oder im Europäischen Parlament konnten sich die deutschen Bundestagsabgeordneten allerdings noch nicht einmal zu einer parlamentarischen Untersuchung durchringen.
16. Mai 2014. Wie man ein Land übernimmt. In Zeiten anstehender Europawahlen ist wieder viel die Rede von den Fundamenten der Demokratie, zu denen die Wahl selbst gehört. Dass sie nicht gefälscht, manipuliert, ihre Legitimität nicht in Frage gestellt wird, gehört zu den Privilegien in ganz Europa. In ganz Europa? Nicht mehr. Nach der Eingemeindung der Krim durch Russland sind die baltischen Staaten stärker in den Fokus der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Sie fürchten, wohl nicht ganz zu Unrecht, russische Versuche, sie wieder ins putinsche Neosowjetreich einzugliedern. Eines der exponiertesten Länder mit einer großen russischsprachigen Minderheit ist Estland. Und ausgerechnet hier findet seit über 10 Jahren eines der tollkühnsten Experimente mit Online-Wahlen statt. Auch in Deutschland ist es noch gar nicht lange her, dass Online-Wahlen den Stempel zukunftsweisend hatten und Prototypen entwickelt und getestet wurden. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die gesetzlichen Regelungen über Wahlcomputer für verfassungswidrig und nichtig erklärte, begann das Umdenken. Denn das Urteil des Gerichts postuliert, jeder Wähler muss ohne besondere technische Expertise und Hilfsmittel das Wahlsystem nachvollziehen und verstehen können. Seither ist nicht einmal der Versuch gewagt worden, die Vorgaben aus Karlsruhe in ein neues Gesetz zu gießen. Die Gefahr, die Demokratie elektronisch zu unterwandern, gilt hierzulande als abgewehrt. Mag die gefährliche Idee in Deutschland zwar beerdigt sein, so haben neben Estland auch andere Staaten Online-Wahlsysteme im Einsatz. In 31 US-Bundesstaaten können Auslandsamerikaner und Soldaten ihr Parlament und ihren Präsidenten elektronisch über das Internet oder sogar per E-Mail wählen. Auch für über 100.000 Auslandsschweizer gibt es seit einigen Jahren eine digitale Wahlurne über das Netz. In Kanada ist man da schon vorsichtiger, seit im Jahr 2012 bei der Online-Wahl eines Parteichefs ein Angriff über die Netze gegen 10.000 Computer gemeldet wurde. Es handelte sich um einen massiven und organisierten sogenannten verteilten Denial-of-Service-Angriff, bei dem die Computer zur Wahlzeit mit sinnlosem Datenverkehr überflutet wurden. Reguläre Online-Wähler der Partei hatten das Nachsehen. Ihr Zugang war versperrt oder stark verlangsamt. Der kommerzielle Anbieter der Online-Wahl konnte dem Angriff nichts entgegensetzen. Der Partei blieb nur der Ausweg, die Wahlzeit mehrfach zu verlängern. Für eine parlamentarische Wahl wäre das natürlich undenkbar. Für Online-Wahlsysteme müssen jedoch nicht nur solche Angriffe erfolgreich in Echtzeit abgewehrt, sondern im Grunde die technologische Quadratur des Kreises gefunden werden. Es muss natürlich sicher gegen jede erdenkliche Art der Manipulation sein, mindestens aber darf es niemals vorkommen, dass sie unentdeckt bleibt. Zusätzlich müssen Angriffe mitbedacht und abgewehrt werden, die in Zukunft möglich sein werden, schon weil ein solches Abstimmungssystem eine größere Investition ist, die für ein paar Jahre oder gar Jahrzehnte in Gebrauch sein wird. Das allein ist mit den typischen finanziellen und technischen Mitteln, die zur Verfügung stehen, kaum lösbar. Nicht nur die zentralen Wahlserver müssen gesichert werden, auch die Computer oder Telefone der Wähler, von denen aus die Stimme abgegeben wird, müssten gegen Angriffe gefeit sein. Im Zeitalter von Botnetzen, die Millionen von Heim-PCs infiltriert haben, ist dies de facto unmöglich. Sicherheitsexperten haben schon seit etlichen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass das estnische Online-Wahlsystem insbesondere mit der spezifischen Bedrohungssituation durch seinen großen östlichen Nachbarn ein riskantes Experiment ist. Der Enthusiasmus der Verantwortlichen für das System, das mit der Aura von Modernität und Zukunft daherkam, war jedoch ungebrochen. Selbst nachdem Estland unter größeren Computerangriffen zu leiden hatte, die gemeinhin Verursachern in Russland zugeschrieben werden. Nun hat ein Forscherteam unter Leitung von Professor Alex Helderman von der University of Michigan vor den Europawahlen in Estland eine detaillierte Analyse des Online-Wahlsystems vorgenommen. Das Urteil des diese Woche veröffentlichten Berichts ist vernichtend. Das System, konzipiert vor über 10 Jahren, ist den heutigen Angriffen in keiner Weise gewachsen. Es erwies sich als auf mehreren Wegen und ganz praktisch manipulierbar, ohne dass hinterher ein Angriff erkennbar wäre. Dies ist auch die Achillesferse von digitalen Wahlen, Ein geschickter Angriff hinterlässt keine Spuren einer Manipulation. Die technischen Details der Angriffe sind noch nicht publiziert. Die Forscher dürften damit bis nach den Wahlen warten, um sich nicht dem Vorwurf der Beschreibung einer Angriffsblaupause auszusetzen. Die vorab publizierte Zusammenfassung reicht jedoch aus, um von einem digitalen Totalschaden zu sprechen. Die Forscher zeigten etwa, dass über ein Botnetz die Computer der Wähler so manipulierbar sind, dass ihre Stimmabgabe trotz Einsatz der estnischen E-Government-Chipkarte verändert werden kann. Sie konnten außerdem plausibel zeigen, dass die Wahlauswertungssoftware manipuliert werden kann und auch die Wahlserver angreifbar sind. Bei einem erwarteten Stimmanteil von über 20% Online-Wählern in Estland und den üblichen knappen Wahlausgängen sind diese Ergebnisse ein ernstes Sicherheitsrisiko für die Stabilität eines NATO-Landes. Es geht hier nicht mehr nur um demokratische Werte wie die korrekte und nachvollziehbare Abbildung des Wählerwillens. Das Risiko einer Übernahme der Regierung in Estland durch eine ausländische Macht per digitalen Angriff ist ganz real. Ein solches Szenario ist nicht nur im Bereich des technisch Möglichen, sondern praktisch und unentdeckt ausführbar. In einer Zeit, in der wir dank der Snowden-Enthüllungen wissen, dass die Geheimdienste der Five Eyes die Mittel für eine solche Manipulation aus der Portokasse zahlen und wenig lässt vermuten, dass Russland ihnen nachsteht, wird das Estland-Online-Experiment zum gefährlichen Politikum, das die Legitimität des Ergebnisses der Europawahl in Frage stellt.
Juli 2014. Ohne unser Wissen gebrandmarkt. Diese Woche wurde deutlich, dass es manchmal nur furchtlose Kläger und eine beherzte Richterin braucht, um etwas zu bewegen und das seit Jahren Offensichtliche endlich auszusprechen. Die seit 10 Jahren existierende No-Fly-Liste der US-Regierung, die Menschen enthält, die in Verbindung zu nicht näher definierten Terroristen nachgesagt werden und die deshalb keine Flugzeuge besteigen können, sind mit den amerikanischen Grundrechten nicht zu vereinbaren. So urteilte am Dienstag eine US-Richterin mit der Begründung, dass für derart Stigmatisierte keinerlei Rechtsweg offen stünde, sich gegen die Aufnahme in die Liste zur Wehr zu setzen. Der Fall betrifft 13 Amerikaner, unter ihnen ehemalige US-Soldaten, die am Flughafen zurückgewiesen wurden. Ihnen muss ein Weg aufgezeigt werden, diese No-Fly-Entscheidung juristisch prüfen zu können. Denn das Teilnehmen an internationalen Flügen sei nicht etwa Annehmlichkeit oder Luxus, sondern in der modernen Welt sowohl eine Notwendigkeit als auch ein Freiheitsrecht, so die Richterin. Die über 20.000 Menschen auf der No-Fly-Liste dürften das mit Hilfe der American Civil Liberties Union erstrittene Urteil aufmerksam lesen, sofern sie von ihrem Unheil bereits wissen. Zumindest den etwa 500 Amerikaner unter ihnen eröffnet sich nun ein Weg, sich von dem Stigma befreien zu können. Das gelang nach jahrelangen Prozessen bisher nur einer einzigen Person. Die Wissenschaftlerin Rihanna Ibrahim konnte nachweisen, dass sie versehentlich auf die No-Fly-Liste gesetzt worden war. Der Richter beschrieb die mangelnde Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit und insbesondere die Behandlung von Frau Ibrahim im Urteil als schlicht kafkaesk. Die Washington Post berichtete allerdings im April, dass es noch einen anderen erfolgversprechenden Weg gibt, den eigenen Namen von der Liste zu tilgen. Das FBI hatte sich erdreistet, einen der am Flughafen zurückgewiesenen noch an Ort und Stelle eine Zusammenarbeit anzubieten. Ein anderer Betroffener berichtete dem britischen Guardian, ein FBI-Agent hätte ihn ganz unverblümt gedroht, wir sind die einzigen, die die Liste entfernen können. Man kann natürlich argumentieren, dass dies Einzelfälle sind und man den Behörden, die solche Listen bestücken und Reisesperren aussprechen, einfach vertrauen soll. Dieses Vertrauen dürfte allerdings selbst den Wohlmeinenden im Zuge des Snowden-Jahres gründlich vergangen sein. Reisefreiheit ist ein Menschenrecht, dessen Einschränkungen am wenigsten den intransparenten, unkontrollierbaren Geheimdiensten obliegen sollte. Die No-Fly-Listen sind keineswegs die einzigen Dateien über Menschen, denen grundlegende Rechte entzogen werden, ohne dass sie auch nur die Chance hätten, daran etwas zu ändern. In Deutschland gibt es seit 2007 die sogenannte Antiterror-Datei, die als gemeinsame Datei von Polizeien und Nachrichtendiensten angelegt wurde und selbstverständlich auch von ausländischen Partnerdiensten bestückt wird. Beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen existiert ein euphemistisch Sanktionsausschuss genanntes Gremium, das ebenfalls eine Liste solcher Menschen führt. Niemand kann oder will begründen, was die Kriterien sind und warum jemand aufgenommen wird. Der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier brandmarkte die Rechtlosigkeit der Sanktionen 2008 in einem Spiegelgespräch mit Thomas Dahnstedt mit den Worten: Wenn Sie auf einer solchen Terrorliste stehen, können Sie im Grunde gar nichts mehr machen. Das Zustandekommen unterscheidet sich kaum von den amerikanischen Prozeduren. Papier brachte das Problem so auf den Punkt. Das Interessante ist, dass die Betreffenden, die auf eine solche Liste kommen, weder vorher angehört werden, noch dass ihnen die Gründe mitgeteilt werden, weshalb sie aufgeführt sind. Die zugrunde liegenden Beweise werden nicht mitgeteilt und es gibt keinen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz. Die aktuelle Entscheidung der amerikanischen Richterin erinnert mich an ein eindringliches Gespräch mit Frank Schirmacher vor einigen Jahren über meine persönlichen Erinnerungen an die DDR und das unbeschreibliche Gefühl von Freiheit, sie nach dem Fall der Mauer in jede beliebige Himmelsrichtung verlassen zu können. Wir kamen später darauf zurück, als die Snowden-Enthüllungen schon monatelang Schlagzeilen machten und der Lebensgefährte von Glenn Greenwald, David Miranda, mit einem bizarren Terrorismusvorwurf am Londoner Flughafen festgesetzt wurde. Anhand des Falles konkretisierten sich die oft recht abstrakt erscheinenden asymmetrischen Wissens- und Machtverhältnisse und der Autonomie- und Souveränitätsverlust auf bedrückende Weise. Schirmacher war elektrisiert, als ich von Fällen deutscher Reisender berichtete, die mangels Prominenz der Betroffenen nicht öffentlich diskutiert worden waren. Sofort war der Plan, diese Öffentlichkeit herzustellen, die Umstände zu berichten, die Schicksale zu erzählen, etwas zu bewegen. Doch der Text konnte nicht erscheinen, die Betroffenen wollten ihre private Geschichte nicht in der Zeitung lesen. Das Stigma des Terrorverdachts erwies sich als übermächtig. Als ich wenig später selbst zu einer USA-Reise aufbrach, kam mitten in der Nacht vor dem Aufbruch noch eine von Schirmachers Mails im üblichen Telegram-Stil. Alles Gute in USA, wenn Sie nicht reinkommen, sofort schreiben, wenn eingesperrt, Geduld haben, jederzeit unseren USA-Korrespondenten anfunken. Neben den Kontaktdaten schob er auch in seinem unnachahmlichen, leicht makaberen Humor noch eine nicht abdruckbare Guantanamo-Anspielung hinterher. Die angebotene Hilfe musste ich nicht in Anspruch nehmen, sondern konnte nach einem undurchschaubaren Datenabgleich und der Abgabe meiner Fingerabdrücke und eines biometrischen Gesichtsbildes nur leicht behelligt ein- und ausreisen. Nur das Freiheitsgefühl will sich nicht mehr recht einstellen.
Juni 2014. Unser Jahr mit Edward Snowden. Vor einem Jahr begann eine neue Zeitrechnung in der vernetzten Welt. Edward Snowden, ein kluger und wohlartikulierter Insider des globalen Überwachungssystems, hat die Tür zu den Katakomben unter den Fundamenten der westlichen Demokratien aufgestoßen. Seit Jahrzehnten unterminieren dort lichtscheue Geheimdienste im Namen unserer aller Sicherheit die Grundlagen der Werte, die sie vorgeben zu verteidigen. Mit dem Versprechen des potenziellen Allwissens, der Teilhabe an der Beute einer weltweiten Datenschleppnetzfischerei haben sie Staatschefs und Minister mittlerweile so eng in das System eingewoben und einbezogen, dass politische Auswege aus dem Überwachungswahn immer unwahrscheinlicher scheinen, je mehr Details bekannt werden. Man kann die dutzenden bekannt gewordenen Abhörprogramme und Systeme kurz zusammenfassen in: Die Geheimdienste wollen alles mitlesen, alles abhören, alles auswerten und analysieren, was irgendwie kommuniziert oder von informationstechnischen Systemen verarbeitet oder gespeichert wird. Und sind nicht weit davon entfernt. Die Totalität dieses Ansatzes war den meisten Menschen vor Snowden unvorstellbar, bestenfalls bekannt aus dystopischer Science Fiction. Und auch heute noch, ein Jahr nach Beginn der Enthüllung, fällt es schwer, ein auch nur technisch verständliches Gesamtbild davon zu entwickeln. Der argumentative Kern dieses Alles-Erfassen-Ansatzes ist die Ideologie des ewig wachsenden Heuhaufens. Möglichst alle Daten immer länger zu speichern, weil sich ja im digitalen Heu die terroristische Nadel befinden könnte. Und gleichzeitig treuherzig zu versprechen, mit den Datenbergen nichts Böses zu tun, sie nicht zur Durchleuchtung und Manipulation des normalen Bürgers zu verwenden. Das klingt mittlerweile etwa ebenso glaubwürdig, als würde J. Edward Hoover versprochen haben, die Kompromatakten, die er das FBI über jeden halbwegs relevanten Amerikaner anlegen ließ, niemals zu benutzen. Diese Logik der Datenhortung auf Vorrat an sich gilt es zu durchbrechen. Metadaten, unsere digitalen Lebensspuren, sind der Rohstoff, aus dem Verdacht Kompromat, Erpressungsmaterial und Menschenprofile weitgehend automatisch generiert werden. Snowdens Enthüllungen werden in der Rückschau als Kulminationspunkt von zwei dramatischen Umschwüngen in die Geschichtsbücher eingehen. Verloren gegangen sind das Vertrauen in die digitalen Technologien und in die politischen Prozesse, wenn es um den Schutz von Vertraulichkeit, Privatsphäre und Datensouveränität gilt. Und 2/3 der Deutschen misstrauen nach einer aktuellen Umfrage nicht nur dem Staat, sondern auch Unternehmen, was Umgang mit ihren persönlichen Daten angeht. Nachdem Snowden uns allen die Schleier der Illusion über die inhärente Janusköpfigkeit der Digitaltechnologien von den Augen gerissen hat, ist ein latentes Misstrauen gegenüber der digitalen vernetzten Welt zum allgemeinen Gefühl geworden. Das Internet ist zwar nicht kaputt, es hat aber seinen einstmaligen emanzipatorischen Glanz endgültig verloren und seine dunkle, unerfreuliche Seite offenbart. Ein alter, rückblickend betrachtet, reichlich zynischer Werbeslogan einer großen deutschen Bank war: Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertrauen entsteht entweder dadurch, dass eine Person oder eine Institution seit lange immer wieder das Richtige, Gute tut. Dann traut man ihr auch zu, beim nächsten Mal wieder so zu handeln. Im Internet und bei digitalen Technologien mit ihren beschleunigten Zyklen von Boom und Bust ist dafür selten Zeit. Es gibt jedoch auch noch einen anderen Mechanismus, Vertrauen zu erlangen, nämlich demonstrierbar und transparent dafür zu sorgen, dass die Interessen und Motivation der Institution und auch der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter mit denen der Bürger und Nutzer übereinstimmen. Die Geheimdienste und ihre Apologeten in der Politik haben weder das eine noch das andere vermocht. Mit jeder Wiederholung klingen die immer gleichen Phrasen von der dreuenden Terrorgefahr hohler. Hohl sind sie auch de facto, denn selbst Obamas Prüfungskommission voller Geheimdienstler konnte den Nutzen der allumfassenden Sammelei nicht darlegen. Trotzdem werden sie gebetsmühlenartig vorgebracht, um eine politische Beschneidung der von Snowden enthüllten Abhörsysteme zu verhindern und gar, wie gerade beim BND, noch auszubauen. Mit jeder ausweichenden Antwort auf die Frage, wo denn nun bitteschön die kriminologischen Daten und Belege zum Nachweis der Wirksamkeit flächendeckender Datenerfassung, sei es nun bei der Vorratsdatenspeicherung oder bei der strategischen Fernmeldeüberwachung sind, stellt sich die Frage nach den eigentlichen Motiven und Interessen der Sicherheitsapparatschicks immer drängender. Statt mit Belegen wird jedoch mit nebulösem Geraune gearbeitet, dass man auf dem internationalen Basar der Geheimdienste, wo unkontrolliert und intransparent Zugänge und Daten ausgetauscht werden, mithalten können müsse. Selbst wenn es einen Nachweis der Wirksamkeit flächendeckender Datenerfassung für dieses oder jene Gebiet geben sollte, ist dieser Nutzen aber ohnehin nicht die Abwägung, die von der Politik zu treffen wäre? Demokratien und insbesondere auch ihre Geheimdienste sollten den Menschenrechten und den Grundrechten folgen, deren Abwehrcharakter gegen staatliche Übermacht sollte die Richtschnur des Handelns sein. Die Kreativität und Ausdauer, mit der Regierungspolitiker und Behörden diesseits wie auch jenseits des Atlantiks die parlamentarische Aufklärung der Geheimdienstskandale stattdessen verhindern, derzeit zu bewundern im Ausschuss zur NSA, lässt hier wenig Raum für Optimismus. Eigentlich wäre es aber genau die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die demokratischen Institutionen und Prozesse respektiert, die Arbeit der Geheimdienste eng kontrolliert, Missstände abgestellt und seit Jahrzehnten aus dem Ruder gelaufenes Personal auch zur Verantwortung gezogen wird, im Zweifel durch Auflösung der Dienste. Leider gibt es auch hier wenig Grundlagen für den Aufbau von Vertrauen. Wiederholt und konsistent das Richtige zu tun, diesen Vorwurf wird sich wohl nicht einmal der größte Optimist der deutschen und europäischen Innenpolitik machen. Duckmäuserisches Kuscheln vor den Begehrlichkeiten der Geheimdienste seien sie nur europäischer oder US-amerikanischer Natur, maximales Ausreizen von Spielräumen, auf dieses Verhalten von der EU-Kommission und europäischer Regierung kann man sich verlassen. Die Politik ist immer noch eine willfährige Geisel der Terrorpanikprediger. Zaghafte Anzeichen der Rückbesinnung auf die Vertretung der Interessen der eigenen Bürger werden bestenfalls sichtbar, wenn es um die Regulierung der Macht der Internetkonzerne geht. Die Gestaltung des digitalen Raumes, die Bedingungen, unter denen unsere Daten verwertet werden, ist eine so offensichtliche Machtfrage, dass sie nun auch zu einer Frage der großen Politik geworden ist. Die Folgerung, dass die Politik ihr Gestaltungsrecht durchsetzen sollte, mag aus der Sicht eines Politikers logisch erscheinen. Aus der Sicht eines Bürgers bieten solche Ansinnen eher Grund zur Sorge. Mit ihrem Agieren in der Überwachungsaffäre, ihrem Festhalten an der Ideologie des Heuhaufens, der langen Serie verkorkster staatlicher Technologie-Großprojekte und dem jüngst deutlich werdenden, geradezu anbiedernden Verständnis für Big-Data-Geschäftsmodelle hat die Politik das Vertrauen verspielt. Ein kompetenter Regulierer für die digitalen Probleme unserer Zeit kann sie nicht sein. Es ist kaum absehbar, welcher Vertrauensverlust schwerer wiegt, der in der Politik oder der in Fragen der Technologie. Das Vertrauen in den Staat, auch in die EU als Institution, die im Interesse der Allgemeinheit handeln und das Richtige tun, ist gering. Und es ist schwer vorstellbar, wie es mit dem derzeitigen Selbstverständnis der Politik zurückzugewinnen ist. Es bedürfte dazu mutiger Maßnahmen zur Wiedererlangung des Vertrauens, eine Abwehr von der Ideologie des Heuhaufens, ein echtes Bekenntnis zum Primat der Menschenrechte und den nicht nur aus wohlfeilen Lippenbekenntnissen bestehenden Willen zu einem tiefgreifenden Umdenken. Das Verdienst des Edward Snowden ist es, uns die Augen über die dunkle Seite der Technologien, die unser Leben dominieren, geöffnet zu haben. Vermutlich unbeabsichtigt hat er aber auch gezeigt, wie defekt und ungeeignet die politischen Prozesse sind, diesseits und jenseits des Atlantik. Wir werden ein neues Netz bauen müssen, das sich zumindest der Vertrauenswürdigkeit annähert, weil es viel schwerer zu überwachen, kontrollieren oder für Infiltration zu missbrauchen ist. Das erfordert langfristiges Denken und Handeln, Investitionen und kluge Regulierung.
November 2014. Was der BND wirklich will. Geheimdienstler lieben kryptische Projektnamen. Oft sollen sie etwas vortäuschen, den Beobachter in die Irre führen, vom wahren Sachverhalt ablenken. In der jüngst in Auszügen publizierten geheimen Wunschliste des BND fällt ein solcher Verschleierungsbegriff auf, weil er so harmlos daherkommt. SIGINT, Support for Cyber Defense, kurz SSCD. SIGINT, das Kürzel für Signals Intelligence, das das Abhören und Auswerten von Kommunikation meint, ist seit den Snowden-Enthüllungen fast in den allgemeinen Wortschatz eingegangen. Auch unter Cyber Defense kann man sich vage etwas vorstellen, die Abwehr von digitalen Angriffen aller Art. Nur, was sollen die beiden Bereiche miteinander zu tun haben? Die Lösung des sprachlichen Mysteriums. Seit einiger Zeit versuchen die Abhörgeheimdienste, ihre Online-Spionagewerkzeuge als perfekte Abwehr gegen praktisch alle Unbill zu verkaufen, die das Netz so heimsuchen. In die reale Welt übersetzt wäre der Vorschlag, rund um die Uhr an jeder Straßenecke, bei ausnahmslos jedem Passanten, Fahrzeug- und Taschenkontrollen sowie Leibesvisitationen durchzuführen, in vielen Städten rings um den Globus, an allen Flughäfen, Grenzen und Häfen. Denn der beste Weg, bisher unbekannten Bedrohungen aus dem Netz Herr zu werden, so die SSCD-Behauptung, sei es, den gesamten Netzverkehr in Echtheit zu durchmustern und darin nach Auffälligkeiten zu suchen, die nach einem Angriff aussehen könnten. Technisch ist die Wirksamkeit des Konzepts stark umstritten. Es gibt natürlich Problemlagen bei digitalen Angriffen, in denen es nützlich sein kann, im einzelnen begründeten Fall Struktur und Ursprung von bösartigen Datenströmen durch das Netz nachzuvollziehen. So wie man in einer verstopften oder überlasteten Kanalisation durch gezielte, aufeinanderfolgende Proben an verschiedenen Zugängen den Ursprung des Problems eingrenzt. Wenig überraschend sind die Probleme, die der BND als Begründung für sein SSCD-Programm vorgibt, alles andere als neu. Es gibt selbstverständlich alltägliche, kommerzielle Lösungen dafür bei Internetprovidern und anderen zivilen Firmen und Behörden. Entsprechend existiert weder eine technische Notwendigkeit, Cyberabwehr durch Permanentüberwachung zu betreiben, noch dafür, sie bei einem clandestinen, de facto nicht kontrollierbaren Geheimdienst anzusiedeln. Gerade die Tatsache, dass sich der ohnehin in heftiger Kritik stehende BND wie nebenbei ein neues Aufgabenfeld zuschanzen will, um durchgehende Überwachung zu rechtfertigen, sollte aufhorchen lassen. Immerhin ist der BND einer der zentralen und anhaltenden Untersuchungsgegenstände des NSA-Ausschusses im Bundestag. Schon nach Ende des Kalten Krieges suchte sich der Auslandsgeheimdienst neue Aufgabenfelder und fühlte sich plötzlich zuständig für Drogenhandel und Geldwäsche. Doch nach der Skandalserie des BND sollte die neue digitale Selbstermächtigung der Geheimen nicht einfach hingenommen werden. Der deutsche Steuerzahler spendiert dem BND das ursprünglich etwa 730 Millionen Euro teure Hauptquartier im Herzen von Berlin, das Jahr um Jahr teurer wurde und nun längst über die Milliardengrenze aus dem Ruder lief. Die Symbolik des festungsartigen Fremdkörpers in der von der Mauer und Stasi befreiten Stadt, wie auch die erheblichen Mittel, die in die technische Hochrüstung der Abhörzentrale fließen sollen, zeugen mitnichten von der versprochenen neuen Transparenz des Geheimdienstes. Und wenn man schon eine neue Abhörburg mitten in die Hauptstadt pflanzt, in unmittelbarer Nähe zur Berliner Politik, dann liegt der Gedanke nicht fern, sich auch gleich neue Tätigkeitsfelder zu suchen. Durch das dauernde Cyber-Cyber-Geschrei um die Bedrohung aus dem virtuellen Raum wird leicht vergessen, dass die derzeitige systemische Krise in der IT-Sicherheit vor allem durch bestimmte Akteure strukturell mitverursacht wurde. Die Geheimdienste und ihre kommerziellen Partner, die den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken befeuern und systematisch Schwachstellen ankaufen, um sie auszunutzen, nicht um sie im Interesse der Allgemeinheit zu schließen. Auch der BND will mit mehr Geld als bisher mitspielen und fordert ein extra Budget für die Hehlerei mit Informationen und Software, die das clandestine Eindringen in fremde Computer, Telefone und Router ermöglichen. So liegt die Vermutung nahe, dass die SSCD-Investitionen auch dazu dienen sollen, durch Beobachtung der Angriffe, die andere Akteure im Netz ausführen, Wissen über deren digitale Einbruchsmethoden und Werkzeuge zu erlangen und diese dann heimlich nachzuahmen und selbst einzusetzen. Da passt die alte Metapher vom Bock, der zum Gärtner gemacht wird. Der inhärente Interessenkonflikt zwischen einem Schnüffeldienst, der den verdeckten Computereinbruch als selbstverständliches Mittel seiner Arbeit betrachtet und dazu auf möglichst lange unentdeckte Schwachstellen angewiesen ist, und dem konkreten Interesse der Öffentlichkeit, der Behörden und der Wirtschaft an sicheren, funktionsfähigen IT-Systemen ist evident. Die Frage, ob das die richtige Strategie ist, muss erörtert werden und auf die Tagesordnung der Politik. Soll ein Dienst, der nach dem, was bisher im NSA-Ausschuss bekannt geworden ist, kaum mehr als eine deutsche Filiale der NSA sein, sein offenkundiges, verqueres Spiel weitertreiben dürfen und damit den berechtigten Interessen aller, die mit den Netzen arbeiten und leben, zuwiderhandeln? Die unbestrittene enge und de facto unkontrollierte Zusammenarbeit der deutschen und ausländischen Dienste wirft weitgehende Fragen auf, die für die geheime Wunschliste nochmals zu stellen sind. Erst im Mai hatte sich der BND dafür zu rechtfertigen, dass er Flüchtlinge und Asylbewerber abschöpfte und dabei offenbar in Kauf nahm, dass die Informationen der Betroffenen an Partnerdienste abflossen, die damit die Mordlisten der US-amerikanischen Drohnenflotten bestückten. Erst ein Journalistenteam aus NDR und Süddeutscher Zeitung deckte diese jahrelangen Befragungen auf. Die Bundesregierung erklärte, es sei nicht auszuschließen, dass solche Informationen auch im Rahmen ausländischer militärischer Lagebilder genutzt würden. Zudem überließ der BND die Flüchtlinge auch ohne deutsche Begleiter den Partnern zur Befragung. Die Rechtmäßigkeit dieser Praktiken wurde allseits in Frage gestellt, jedoch nie geklärt. Wer soll denn prüfen, was die Geheimdienste mit den Schadprogrammen in der Praxis anstellen? Es ist so unglaubwürdig wie illusorisch, der unwirksamen Kontrolle ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Die Zahnlosigkeit und Überforderung der parlamentarischen Geheimdienstkontrolle ist heute bereits offensichtlich. Wer soll zukünftig garantieren, dass die Daten aus den neuen Wunschprogrammen des BND inklusive Dutzender Millionen für extensive Programme zur biometrischen Körpervermessung und Erkennung nicht dazu benutzt werden, Ziele für die völkerrechtswidrigen Drohnenmorde der USA zu liefern? Dass eine strategische Fernmeldeüberwachung überhaupt im Rahmen des Grundgesetzes stattfinden kann, begründete das Bundesverfassungsgericht einst damit, dass die belauschten Menschen nicht namentlich registriert würden, nicht permanent festgehalten würde, wer da eigentlich mit wem kommuniziert. Das Urteil wurde 1984 für das Analogzeitalter geschrieben, als es noch um Kupfertelefonleitungen, Aktenbewegungen und leistungsarme Rechner ging und das gelegentliche Lesen der Briefe, das Abhören und Mitschneiden von Ferngesprächen. Damals wurden Telefonate und Faxe in einer Menge stichprobenartig überwacht, die heute lächerlich erscheint. Diese Ära der relativ begrenzten technischen Abhörmöglichkeiten ist längst vorüber. Die Zuordnung der Kommunikation zu den beteiligten Personen, die möglichst umfangreiche Erfassung der Metadaten, wer kommuniziert wann, von wo aus, wie lange, über welche Geräte mit wem, ist gerade der Kern der heutigen Überwachungsorgien. Das unangebrachte Begehr des BND, mit den großen Jungs von NSA und GCHQ auf Augenhöhe mitspielen zu können, spricht aus jedem einzelnen Punkt der nun bekannt gewordenen Wunschliste für die digitale Aufrüstung. Ein weiter so, nur mit noch mehr digitalen Waffen, kann jedoch nicht die Lehre aus den Snowden-Enthüllungen und dem Untersuchungsausschuss sein. Es gilt vielmehr, grundlegende Fragen über die Rolle und Notwendigkeit clandestiner Dienste in einer demokratischen Gesellschaft zu stellen. Dazu gehört nicht nur die Diskussion über die Wirksamkeit der jetzt enthüllten Überwachungswunschträume, sondern gerade nach den Feierlichkeiten anlässlich des Mauerfalls auch die grundsätzliche Frage nach der Existenzberechtigung, grundgesetzlichen Legitimation und Kontrollierbarkeit eines hochgerüsteten Geheimdienstapparates.
Rechtsfreie Zone. Die Regeln für den NSA-Ausschuss werden in Washington gemacht. 20. Oktober 2014. Nach den vielen turbulenten Monaten, in denen die Neuigkeiten über die Machenschaften der Geheimdienstkreise erst durch die NSU-Mordserie, dann durch die Skandale der NSA und ihrer Komplizen jede Woche aufs neue Schlagzeilen produzierten, hätte man glauben können, nun habe man wirklich alles über den Dunstkreis der Geheimen gehört und gelesen. Immerhin arbeitet nach den NSU-Ausschüssen mit ihren geharnischten Abschlussberichten nun ein weiterer parlamentarischer Untersuchungsausschuss, um den Abgeordneten Informationen und Schlussfolgerungen an die Hand zu geben, wie mit den Praktiken von NSA, GCHQ und BND umgegangen werden soll. Dementis über die Veröffentlichungen aus den Snowden-Papieren gibt es kaum. Sowohl die Massenüberwachung als auch das offensive Angreifen von Netzwerken und Computern wird eingeräumt. Doch die Frage, wer was wann wusste, ist unbeantwortet. Viele rechtliche und technische Details sind noch aufzuklären. Auch die Rolle des BND im Datenkartell der Spione gilt es zu durchleuchten. Das hat sich der NSA-Ausschuss mutig vorgenommen. Doch war den Parlamentariern klar, in welches Wespennest sie stechen? Seit der vergangenen Woche haben sie es schriftlich. Denn die Bundesregierung machte den Mitgliedern mit dem Holzhammer klar, dass ihr an einer Aufklärung der skandalösen Machenschaften nicht gelegen ist und sie auch vor einer Einschüchterung der Abgeordneten mit Hilfe des Strafrechts nicht zurückschreckt. Sollten weiter Unterlagen in der Presse landen, drohte der Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier, im Wiederholungsfalle mit einer Strafanzeige. Unterdessen werden Dutzende Dokumente mit Informationen darüber, wie der BND mit der NSA kooperiert, von der Bundesregierung zurückgehalten. Dass die Regierung Informationen vorenthält, übergebene Unterlagen bis zur Unlesbarkeit schwärzt und plötzlich ein Zeuge im Besitz von Akten ist, die der Ausschuss seit Monaten zu sehen verlangt, ist eine Dreistigkeit gegenüber dem Parlament, die ihresgleichen sucht. Die Aufgabe der Abgeordneten, die Regierung zu kontrollieren und vor allem der grundgesetzlich garantierte Informationsanspruch, den der Ausschuss hat, werden auf eine Weise konterkariert, die jenseits der offenbar sakrosankten Geheimdienstschattenwelten schlicht indiskutabel wäre. Wer nicht Ross und Reiter vertauschen will, der sollte sich klar machen, dass jede Zurückhaltung von Informationen durch die Bundesregierung zu rechtfertigen ist. Und Akteneinsicht nur in sehr engen Grenzen verweigert werden kann. Denn dass eine Regierung sich schützend vor ihrem Geheimdienst stellt, ist auch hierzulande kein einmaliger Ausrutscher. Daher hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2009 die Rechte des Parlaments in seinem Urteil zum damaligen BND-Untersuchungsausschuss eindeutig klargestellt. Es keimt der Verdacht, dass die Gründe der Regierung für ihr Gebaren, die Untersuchung der massenhaften Datenabfragen und Analysen zu sabotieren, nicht in Berlin, sondern eher in Washington zu suchen sind. ABC News meldete am Freitag aus den üblichen Geheimdienstkreisen, dass ein ranghoher Beamter unter der Bedingung der Anonymität gesagt habe, die amerikanische Seite sehe sich in der Position, die Unterlagen, die an den NSA-Untersuchungsausschuss gingen, vorab zu sichten und zu kommentieren. Damit wird ein weiteres Mal klar, wo das Kernproblem bei der Aufklärung der deutschen Elemente des NSA-Skandals liegt. Die Beziehungen des BND zu den Five Eyes-Geheimdiensten soll weiterhin als rechtsfreier, parlamentarisch nicht kontrollierbarer Raum erhalten bleiben, dessen Regeln in Washington gemacht werden. Das dürfte schon dem Journalisten Glenn Greenwald klar gewesen sein, als er dem NSA-Ausschuss im Sommer mit dem Hinweis absagte, er wolle nicht Teil eines bloßen Rituals sein, das nur den Anschein einer Untersuchung erwecke. Während sich der Ausschuss noch mit der Bundesregierung auseinandersetzt, werden anderswo bereits Schlüsse aus der monatelangen Affäre gezogen. Denn neben den nationalen Diskussionen haben sich auch die UN des Themas angenommen. Der an die UN-Vollversammlung gerichtete Bericht zum Stand der Menschenrechte und grundlegenden Freiheitsrechte im Zeitalter der digitalen Geheimdienstspionage findet klare Worte, in welchem Maße die derzeitige Praxis gegen das Völkerrecht verstößt. Denn neben der Europäischen Menschenrechtskonvention, die den EU-Bürgern das Recht auf Privatsphäre und vertrauliche Kommunikation gewährt, wurde 1966 der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte beschlossen. Die als UN-Zivilpakt bekannte Völkerrechtsvereinbarung haben auch alle Five Eyes-Staaten unterzeichnet und der UN-Bericht scheut sich nicht, den Verstoß gegen Artikel 17 klar zu benennen. Der garantiert den Bürgern das Recht, Informationen und Ideen auszutauschen, ohne belauscht zu werden. In seinem Kerngehalt sei dieses Recht durch die dauerhafte und anlasslose Überwachung unterminiert. Die harte Wahrheit sei, dass die Nutzung der Technologie zur Massenüberwachung effektiv das Recht auf vertrauliche Kommunikation im Internet überhaupt abschaffe. Natürlich ist dieses, wie jedes Recht, nicht ausnahmslos. Jedoch kommt der UN-Bericht zu dem Schluss, dass für eine derart massenhafte Überwachung, wie sie heute praktiziert wird, weder die Verhältnismäßigkeit noch die Notwendigkeit belegt worden ist. Insbesondere nicht im Bereich der Terrorabwehr. Doch dabei belässt es der UN-Berichterstatter nicht, denn er legt den Finger in die Wunde, die der deutsche NSA-Untersuchungsausschuss bisher nicht mal streifte. Gefordert wird die rechtliche Gleichstellung von In- und Ausländern in Fragen der geheimdienstlichen Abschnorchelei. Hier läge die Chance, auf internationaler Ebene dem Spionagetreiben beizukommen, indem die Praxis beendet würde, dass nur jeweils Inländern ein gewisser Schutz vor der geheimdienstlichen Ausforschung zusteht, Ausländern aber kaum. Dass die Bundesregierung im Sommer letzten Jahres noch die Chuzpe hatte, eine Neufassung des UN-Zivilpaktes für eine Wahrung der digitalen Privatsphäre zu fordern, ist wohl nur darauf zurückzuführen, dass die eigenen Dienste noch nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit lagen. Denn deren Überwachungsorgien waren da noch geheim.
November 2014. Die Datenschutzbeauftragte ist ein Desaster. Vor einer Woche wurde im Plenarsaal des Rheinland-Pfälzischen Landtages ein Jubiläum gefeiert. 40 Jahre zuvor war das Landesdatenschutzgesetz als eines der ersten der Welt verabschiedet worden. Viele damals Beteiligte waren als Gäste gekommen, doch thematisch blickte man weniger zurück als nach vorn. Über die Zukunft in Fragen der Privatsphäre und Vertraulichkeit der digitalen Kommunikation wurde diskutiert. Seit mit den Enthüllungen von Edward Snowden eine neue Überwachungsdebatte in Deutschland aufgekommen ist, wird auf hunderten kleinen und großen Veranstaltungen über Wege aus der Datenschutzkrise gesprochen und gestritten. Dass aber eine wichtige Stimme dabei stumm bleibt, führt trotz offenbar breitem Erklärungs- und Diskussionsbedarf dazu, dass im Berliner Machtzentrum kaum etwas durchkommt. Man verspürt weder im Innenministerium noch im Kanzleramt offenbar einen Bedarf mehr, die weiterhin regelmäßig veröffentlichten Erkenntnisse aus den Snowden-Papieren und aus dem NSA-Untersuchungsausschuss noch zu kommentieren. Auch die aktuell an die Öffentlichkeit geratene Wunschliste des BND, der sich eigenmächtig technisch hochzurüsten gedenkt, quittiert die Bundesregierung mit weitgehendem Schweigen. Die fehlende Stimme der Mahnerin, die sich qua Amt für den Datenschutz einzusetzen hat, gehört einer Frau, die weithin unbekannt ist. Unionschristin Andrea Voss-Hoff, als Bundesbeauftragte für den Datenschutz zugleich Behördenchefin der Kontrollinstanz. Kein flammendes Plädoyer für den Datenschutz kam ihr seit ihrem Amtsantritt über die Lippen, kein ernstzunehmender Beitrag oder auch nur Denkanstoß im an technischen, juristischen und gesellschaftspolitischen Fragen überquillenden Zeitalter der technisierten Überwachung. Die Bilanz ihres ersten Amtsjahres ist desaströs. Sie blieb in allen Diskussionen zurückhaltend und konnte in bald einem Jahr im Amt keinerlei Akzente setzen, was schon fast als Leistung anzusehen ist, wo doch jede Woche eine neue heikle Datenproblemlage die Gemüter bewegt. Als es jüngst um die Mautidee von Verkehrsminister Alexander Dobrindt ging, der zur Erhebung mal eben sämtliche Fahrzeugbewegungen überwachen lassen will, erklärte Voss-Hoff in ein paar dürren Sätzen, sie werde mindestens die hohen datenschutzrechtlichen Standards der Lkw-Maut einfordern. Nicht mal eine Pressemitteilung war es ihr wert. Auch zur Diskussion um die Sammlung der Fluggastdaten, das lange diskutierte No-Spy-Abkommen oder die Massenüberwachung des BND am Frankfurter Internetknoten DKIX hatte Voss-Hoff nichts beizutragen. Das Demografische Institut Allensbach hatte zwar im Herbst ermittelt, dass 2/3 der Deutschen die NSA-Affäre als großen Skandal ansehen, kein Grund jedoch für die oberste Datenschützerin Voss-Hoff, sich zu einer öffentlichen Aussage hinreißen zu lassen. Hatte sie noch bei ihrem Amtsantritt angekündigt, dass ihre Behörde die Verhandlungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung intensiv begleiten werde, blieb auch hier ein öffentlich sichtbarer Beitrag aus. Obwohl mit der Grundverordnung die datenschutzrechtlichen Weichen für das nächste Jahrzehnt gestellt und die neuen europäischen Regeln auch in Deutschland unmittelbar gelten werden, sah sich Voss-Hoff nicht in der Lage, die Menschen dafür zu interessieren oder auch nur aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Immerhin hat die Webseite der Behörde im November ein neues Aussehen bekommen. Diesen Monat findet sich ein einziger Termin und in der Sektion Reden und Interviews ein Vortrag von Voss-Hoff vom Februar diesen Jahres. Ansonsten findet man allerdings vieles nur noch mit Mühe, da ein großer Teil der externen Verlinkungen durch die Überarbeitung des Internetauftrittes nicht mehr funktioniert. Beim Thema Sicherheit, Polizei und Nachrichtendienste werden dem interessierten Bürger allen Ernstes auf der nagelneuen Webseite Meldungen aus dem Jahr 2011 serviert. Das Thema NSA, GCHQ und Konsorten bleibt gleich gänzlich ohne Kommentar. Ein paar Pressemitteilungen übers Jahr verteilt, in der die Bundesbeauftragte sich freut und einiges begrüßt, runden das Bild einer Amtsträgerin ab, deren Stimme in der öffentlichen Diskussion nicht zufällig unter der Wahrnehmungsgrenze blieb. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Vossoff hatte nach der Wahl 2013 ihr Mandat verloren und wurde dann für das Amt vorgeschlagen. Sie war im Dezember letzten Jahres auf Vorschlag der Union vom Bundestag gewählt worden. Vorschuss wurde der Juristin kaum gewährt, weil sie doch zuvor niemals als Streiterin für Datenschutzanliegen oder durch Kompetenz in diesem Bereich hervorgetreten. Schnell stand der Vorwurf im Raum, man habe einer braven Parteisoldatin einen Posten zugeschachert, der von ihrem Vorgänger Peter Schaar zu einer wichtigen Instanz im öffentlichen Diskurs ausgebaut worden, dadurch aber ein Dorn im Auge der Regierenden war. Gerade weil Fragen des Datenschutzes heute nicht nur jeden Einzelnen betreffen, sondern auch eng verwoben sind mit macht- und wirtschaftspolitischen Angelegenheiten, bräuchte man diese engagierte Stimme dringend. Doch zur Jubiläumsfeier im Plenarsaal des Rheinland-Pfälzischen Landtages war sie zwar zugegen, aber ohne Beitrag. Die Moderation der Diskussion übernahm engagiert und gut informiert Peter Schaar. Dass er überhaupt eine Nachfolgerin im Amt hat, haben viele noch gar nicht bemerkt. Ein Amt, das oberste Aufsichtsbehörde, vor allem aber Anlaufstelle der Öffentlichkeit für kompetente Bewertung von Sachverhalten in Fragen der kommerziellen und staatlichen Überwachung ist, wird geprägt von den öffentlichen Äußerungen der Inhaberin. Schweigt sie, beschädigt sie das Anliegen, für das sie gewählt worden ist, und degradiert das Amt langfristig zu einem bloßen Versorgungsposten. Als Ende letzten Jahres die Meldung die Runde machte, dass Andrea Vossoff das Amt angetragen worden war, meldet sich der Datenschutzexperte und grüne Europaparlamentarier Jan-Philipp Albrecht per Twitter zu Wort und sprach aus, was viele dachten. Wenn Vossoff Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird, kommt das einer Abschaffung gleich. Er hat leider Recht behalten.